Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anders mit Hund, deinem Podcast rund um bedürfnisorientiertes Leben mit Hunden. Und ich bin Anne Bucher, Gründerin von Anders mit Hund, Host dieses Podcasts. Und für die heutige Episode habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen, nämlich die liebe Anja Püster von der Hundeschule Püster. Die Anja kenne ich schon viele, viele Jahre. Wir sind uns offline vor der ganzen Online-Bubble schon relativ regelmäßig auf Seminaren begegnet. Und wir haben uns gedacht, wir möchten uns heute für dich miteinander austauschen darüber, was für uns eigentlich bedürfnisorientiertes Training ist, was es für uns in unserem Leben verändert hat und was wir glauben, was Menschen benötigen, um diesen Weg überhaupt gehen zu können. Liebe Anja, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist. Magst du dich einmal ein bisschen genauer vorstellen?
Hallo liebe Anne, danke für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil normalerweise stelle ich ja immer die Fragen und wenn ich nicht so ein Fragenkonstrukt in meinem Gehirn habe, dann denke ich immer so, hoffentlich kann ich alles richtig beantworten, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich da bin. Vorstellen, ja, ich bin Anja, komme aus Bergheim, das ist ganz nah bei Köln. Und ich bin Verhaltensberaterin für Menschen und ihre Hunde und auch Podcasterin.
Und magst du uns kurz sagen, welche tollen Podcasts du machst?
Ja, das kann ich gerne machen. Also ich habe einen Oliver-Podcast. Oliver, ganz, der heißt so wie mein Hund. Und dann hoste ich noch den Podcast Medical Training mit Nicole Stein. Und es gibt noch einen Podcast, der heißt Glückshäppchen und Hundeglück. Den mache ich mit der lieben Nima Asshoff zusammen. Im Moment ruht er ein bisschen aus privaten Gründen, aber den werden wir auf jeden Fall wieder aufleben lassen.
Sehr gut. Das freut mich total. Ich liebe nämlich das, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und deswegen verlinken wir auf jeden Fall deine Podcasts hier drunter, denn ich finde, dass wir alle uns einen großen Gefallen tun, wenn wir gemeinsam zeigen, was bedürfnisorientiertes Training eigentlich ist und wie facettenreich das ist, weil das ist ja nicht eine Methode, sondern das ist ja eigentlich eine Lebenseinstellung, die sich in vielen Methoden widerspiegelt. Liebe Anja, was ist für dich bedürfnisorientiertes Training oder auch bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hunden und ihren Menschen?
Ja, da habe ich auch länger drüber nachgedacht und ich gucke jetzt immer mal so auf mein Skript, aber man sieht uns ja nicht, man hört uns ja nur von daher. Also und was mir so als Schlagzeilen eingefallen ist, ist eigentlich die Frage, die ich an den Hund stelle, aber auch an den Menschen, wenn ich das jetzt so aus Trainersicht sehe. Das ist, was brauchst du und wie geht es dir? Das sind so diese beiden Schlagzeilen. Und noch mal etwas tiefer reingegangen ist, dass ich mich bemühe, auf Emotionen zu gucken und nicht ganz so sehr auf Verhalten. Weil eine Emotion kann bei zwei Hunden die gleiche sein und trotzdem sieht das Verhalten völlig anders aus. Welches dieser Emotion entspringt. Ja, also dieses, was brauchst du und wie geht es dir, sind eigentlich für mich so diese beiden Fragen, die bedürfnisorientiertes Training und bedürfnisorientierten Umgang ausmachen.
Wenn du sagst, eine Emotion, also du guckst auf die Emotionen und eine Emotion als Basis kann unterschiedliche Verhalten initiieren sozusagen oder das sieht komplett unterschiedlich aus. Magst du vielleicht den Hörerinnen und Hörern mitgeben, was du damit in einem konkreten Beispiel meinst? Ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Nur auch Emotionen, wir schlussfolgern ja, wie es dem Hund geht, indem wir Verhalten beobachten.
Ja, diese Frage finde ich auch nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich hatte mir dabei so das Gehen zum Beispiel an der Leine vorgestellt. Also es gibt ja Hunde, die stark in die Leine ziehen. Es gibt Hunde, die nur in bestimmten Situationen in der Leine ziehen. Oder es gibt auch Hunde, die vielleicht eher zurückbleiben und gar nicht so nach vorne ziehen. Und oft ist es ja zum Beispiel so, wenn ein Kunde kommt und sagt, so, ich möchte gern, dass mein Hund an der lockeren Leine läuft, dann muss ich ja erstmal mir überlegen, warum oder was sind so die Beweggründe für den Hund? Warum braucht der mehr Leine? Warum ist der schneller als ein Mensch? Also warum, sprich, zieht er denn in die Leine? Und da gibt es halt, tja, unterschiedliche Gründe. Und naja, meistens ist es schon so, dass der Hund sehr aufgeregt ist, dass das Erregungsniveau hoch ist. Aber trotzdem muss ich mich fragen, warum ist das Erregungsniveau hoch? Und wenn ich zwei Hunde habe mit einem hohen Erregungsniveau, kann das bei dem einen halt sein, dass der wirklich die ganze Zeit in die Leine zieht. Bei dem anderen kann das aber auch sein, dass er nur in ganz bestimmten Situationen in der Leine hängt. Also deshalb ist es für mich so wichtig und ich denke für alle anderen Trainerinnen, die bedürfnisorientiert draufschauen auf Hunde auch, wirklich auf Details zu achten und darauf zu achten, was passiert eigentlich vor dem Verhalten, was sind so die Voraussetzungen dafür. Das heißt zum Beispiel, wenn der Hund schon sehr, sehr aufgeregt ist, wenn es zu dem Gassigang losgeht, dann zu überlegen, wo kann ich da so ein bisschen an den Stellschrauben drehen, was passiert auf dem Gassigang, wie kann ich den strukturieren. Beantworte ich eigentlich überhaupt deine Frage?
Ja.
Fällt mir gerade auf.
Tust du.
Okay, gut. Also nicht zu sagen, ich bringe jetzt dem Hund oder ich bringe dem Mensch bei, wie er ganz formal an der Leinführigkeit arbeiten kann. Denn damit habe ich überhaupt nichts gewonnen, weil ich nicht an der Erregung bzw. an der ursächlichen Emotion des Hundes gearbeitet habe. Mhm. Oder die verändert habe oder dem Hund geholfen habe, zum Beispiel etwas ruhiger zu sein auf dem Spaziergang. Vielleicht anders mit Reizen und Eindrücken umzugehen.
Verstehe ich dich richtig, dass du quasi schaust, was sind die Beweggründe des Hundes und
yes.
dann versuchst, dass die Beweggründe so aufzufangen, dass du dir anguckst, was braucht dieser Hund, damit die Beweggründe sich verändern, beziehungsweise dann das Verhalten im Detail sich verändert.
Das hast du super schön gesagt. Viel schöner als ich. Genau.
Hier gibt es kein Schöner und hier gibt es kein Richtig und kein Falsch. So, das mal direkt vorweg. Hier gibt es kein Schöner, kein Richtig und kein Falsch, sondern jeder von uns hat seine Ausdrucksweise. Und das finde ich ist so wichtig, weil das ist ja genau das, was das bedürfnisorientierte Training ausmacht. Und was es dann aber vielleicht auch für Menschen manchmal schwer zugänglich macht, dass es eben nicht bei uns gibt, der Hund zieht an der Leine, dann gehe diese 5 Schritte und es hört auf, sondern dass wir eben sagen, okay, es gibt eine Basis, die ist bei uns allen gleich, nämlich wir haben Lerngesetze, wir haben Trainingslehre, wir haben all diese Dinge, aber im Detail angewendet ist es dann ja doch wieder was anderes und gehört einfach ganz, ganz viel Persönliches noch mit dazu. Als du diesen Weg für dich als Trainerin, aber auch mit deinen Hunden eingeschlagen hast und auch mit deinem Gassi-Service eingeschlagen hast, zu sagen, ich möchte bedürfnisorientierter arbeiten, beziehungsweise als wir uns kennenlernten, war ja der Begriff bedürfnisorientiert noch gar nicht so plakativ überall drüber und trotzdem hatten wir ja das Bedürfnis, so schon mit unseren Hunden zu leben und zu arbeiten. Was hat sich seither oder durch das Einschlagen dieses Weges für dich in deinem Leben geändert?
Ja, die Frage, die war wirklich schwer für mich zu beantworten, weil da so sehr viele persönliche Dinge und Aspekte natürlich mit reinspielen. Also vielleicht erstmal als Hintergrund, ich habe nicht gestartet als bedürfnisorientierte Trainerin, sondern ich habe gestartet als Trainerin, die eigentlich ausschließlich über Strafe gearbeitet hat. Das habe ich auch richtig gut gelernt. Und für mich hat sich alles verändert. Dadurch, dass ich mich auf den Weg gemacht habe, dass ich anders mit Hunden und aber auch anders mit ihren Menschen umgehen wollte. Angefangen hat es bei mir, ich habe Seminare bei Ute Berthold Blaschke besucht, Dr. Ute Berthold Blaschke. Da haben wir uns ja auch dann oft gesehen. Und ich hatte da auch meine Widerstände. Das heißt, ich habe gelernt, oder wie soll ich sagen, ich fange nochmal anders an. Dieses bedürfnisorientierte Training hat mich vor meine eigenen Widerstände so quasi gestellt. Ich habe halt gemerkt, wie schwierig es für mich ist, aus meinem Schubladendenken rauszukommen. Das heißt, nicht immer zu sagen, ja, Hunde sind so und Hunde müssen das, weil es immer schon so war, sondern mich auf jeden Hund ganz individuell einzulassen. Das hat bei mir ganz viel verändert, dass ich auf einmal nicht mehr so hart war. Also es hat mich nicht viel gekostet zu strafen. Ich hatte manchmal kein gutes Gefühl dabei, aber ich habe es auch aus Überzeugung gemacht, weil ich dachte, das muss man so machen. Und habe gar nicht bemerkt, wie sehr ich über meine eigenen Grenzen dabei auch gegangen bin, wie ich mich so verhärtet habe. Und als ich das nicht mehr wollte und mich auf den Weg gemacht habe, habe ich mich teilweise sehr verloren gefühlt, weil ich nicht mehr so richtig wusste, wo sind meine Werte, was möchte ich, wie möchte ich mit Hunden umgehen, wie soll ich da drauf gucken. Also ich habe mich verloren gefühlt, deshalb kann ich auch oft Kunden gut verstehen, die diesen Switch oder die sich gerade so in dieser Phase befinden der Neuorientierung. Also es hat verändert, dass ich mit mir selber gnädiger geworden bin, dass ich auch mir selber gegenüber diese Härte verloren habe, zu sagen, Anja, du musst es jetzt machen, das macht man so, du musst dich disziplinieren, auch wenn du dich dabei vielleicht nicht ganz so wohl fühlst, weil es gibt keinen anderen Weg. Ich muss mal gerade auf meine, so ein bisschen auf meine Skizzen oder auf mein Skript gucken, weil ich merke halt, wie sehr mich das emotional echt aufregt, weil das wirklich, wenn ich darauf zurückblicke, wie ich mal war, dann verspüre ich da wirklich viel Scham und Schuld. Und deshalb kurz, ich muss da mal ganz kurz innehalten und mal drauf schauen.
Sorry. Liebe Anja, also ich finde das großartig, dass du darüber sprichst. Ich glaube, das geht ganz, 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 ganz vielen so. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt von uns als Trainerin, wenn wir Menschen begleiten dürfen, die den Weg einschlagen, die vielleicht auch noch gar nicht wissen, wo sie das hinführt. Also die kommen ja nicht zu uns und sagen, ich möchte bedürfnisorientiert leben, sondern die haben erstmal vielleicht einfach nur einen Veränderungswunsch oder sie möchten einfach ein Problem gelöst haben. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir nicht mit dem Finger auf die zeigen und sagen, du, was hast du da gemacht? Und ich finde es großartig, dass du das sagst, was das alles mit dir gemacht hat und was das mit dir macht. Und auch, dass du das hier so teilst, denn ich glaube, dass da ganz viele Chancen für Menschen drin liegen. Es geht ja nicht bei dem Einschlagen des Wegs zum bedürfnisorientierten Training, kommt es automatisch im Prozess, glaube ich, ganz oft auch bei unseren Kundinnen hoch, dass die davor stehen und sagen, das kann ja nicht falsch gewesen sein. Es darf nicht falsch gewesen sein, was ich gemacht habe. Es kann nicht sein, was nicht sein darf, sozusagen. Und dass das ganz viel mit Scham und Schuld und dann auch mit Widerständen verbunden ist, weil man sich ja auch selber noch angucken möchte und sich auf einmal anfängt zu merken, dass diese Schale, wie du sie eben genannt hast, knackt. Und ich finde, es ist ein ganz, ganz mutigen Entschluss, dann diesen Weg weiterzugehen. Das finde ich irre.
Ich habe hier gerade noch etwas ganz Wichtiges gefunden bei meinen Aufzeichnungen. Und zwar, was ich auch wieder, oder was ich so vielleicht so wiedergefunden habe, oder ich habe meine eigenen Bedürfnisse auch gelernt, wieder zu spüren. Also nicht das alles abzubügeln, weil man das eben so machen muss, weil Hunde müssen an der kurzen Leine einfach ruhig an anderen Hunden vorbeigehen, sondern auch zu gucken, was brauche ich? Und indem ich meine eigenen Bedürfnisse wieder gefunden habe oder überhaupt gelernt habe, die wieder zu spüren, konnte ich das natürlich auch bei den Hunden und auch bei ihren Menschen sehr gut oder nicht sehr gut, aber habe ich angefangen, das auch wieder wahrzunehmen. Und
zuzulassen auch, ne?
Zuzulassen, genau. Und ich habe hier noch einen Satz aufgeschrieben. Ich hoffe, der ist nicht so pathetisch, aber eigentlich spiegelt der das eigentlich gut wider, was ich so empfunden habe. Nämlich du hast eben von dieser Schale und dem Aufknacken gesprochen und was eigentlich danach kommt oder was in dieser Schale ist, ist nämlich wirklich Liebe und Verbundenheit zu spüren. Und das macht für mich auch bedürfnisorientiertes Training aus. Also zumindest für mich. Also und diese Gefühle zu spüren, gibt einfach auch ein so großes Glücksgefühl, dass ich es nie wieder missen möchte, diese Form oder diese Perspektive auf Schutzbefohlene drauf zu gucken und mit ihnen zu agieren.
Ich habe in den letzten Wochen, wir haben ja im Januar beide Hunde binnen 18 Tagen gehen lassen müssen. Und ich habe ja bereits viele Tiere in meinem Leben gehen lassen müssen. Und ich habe für mich nochmal festgestellt, dass dieser Weg wirklich auch nochmal eine ganz andere Verbundenheit mit meinen Hunden, aber auch von meinem Partner zu unseren Hunden ganz andere Verbundenheit gemacht hat, weil es viel, viel mehr wirklich um die Persönlichkeiten ging und wir haben in den letzten Wochen viel drüber natürlich sinniert. Kommt jetzt wieder ein Hund oder kommt keiner oder wie auch immer, wir wissen es noch nicht. Also für alle, die sie jetzt überlegen, wir wissen es noch nicht, weil wir gar nicht gerade zulassen können, dass ein anderer kommt, weil wir noch so mit den Gefühlen des Gehenlassens beschäftigt sind. Und für uns ist ein riesiger Antrieb, bei Anders mit Hund zum Beispiel weiterzumachen. Denn natürlich haben wir uns da auch so ein bisschen gefragt, wie geht das jetzt weiter, wenn wir selber gerade keine Hunde haben. Aber für uns ist ein riesiger Antrieb, dass das, was wir in den ersten 2 Jahren mit unseren Hunden gekämpft haben und auch teilweise gegen diese Hunde gekämpft haben und gegen uns selbst und gegen unser Sinnbild. Und wir waren ja schon, ich sag mal, wir haben ja schon versucht, bedürfnisorientiert zu arbeiten. Aber trotzdem waren da so viel Kampf und so viel Widerstand auf allen Seiten und so viel Gegeneinander und so viel Aufreiben, dass ich heute sage, wenn ich bei Anders mit Hund dafür sorgen kann, dass für andere Mensch-Hunde-Teams diese Phase kürzer ist, dann habe ich mein Ziel eigentlich schon erreicht. Weil ich glaube, dass das was ganz, ganz Wichtiges ist, wo so viel für uns selber auch drinsteckt, wenn diese Schale knackt und wenn wir die Gefühle da freilassen oder auch wieder kennenlernen und wieder erleben lernen, dann steckt da ja ganz viel mit drin. Und dazu gehört dann auch die tiefe Traurigkeit, aber dazu gehört eben auch diese unfassbare Freude, die man auf dem Weg empfinden kann.
Auf jeden Fall. Und es gehört natürlich, also was ich auch gemerkt habe, man befindet sich natürlich auch auf einmal in so einem Vakuum. Also ich habe mich in so einem Vakuum gefunden. Das eine ist nicht mehr so richtig und das andere ist noch nicht greifbar. So, dann war da so ein schwarzes Loch und dann habe ich gedacht, so, okay, ich brauche jetzt ganz viele Infos. Und damit fing das dann auch an, dass ich so süchtig natürlich wurde nach Wissen und Fortbildung. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, was dieser Weg mit mir gemacht hat, ist, dass ich auch sehr viel dünnhäutiger geworden bin. Und das finde ich schwierig auch. Also kann das jetzt nicht gegeneinander abwiegen. Das bringt es halt eben so mit sich, dass wenn ich Bedürfnisse erkenne und ich sehe aber auch, dass die nicht erfüllt werden können. Also damit spreche ich zum Beispiel von Hund-Mensch-Teams, die ich hier so einfach auf der Straße sehe, zu denen ich ja auch keine Beziehung habe. Ich habe auch keinen Lehrauftrag sozusagen. Ja, ich beobachte das nur und dann merke ich, wie das tut mir wirklich richtig weh, wenn ich die Hunde sehe, die etwas brauchen, was sie gerade nicht bekommen können, die dann Verhalten zeigen, was abgestraft wird. Aber auch oft, wenn ich so in die Gesichter der Menschen blicke, die dann die Hunde zum Beispiel an der Leine rucken, weil der Hund so schnell wird oder mal schnüffeln wollte oder was auch immer. Auch da, finde ich, kann man sehen, so Härte sehen. Also vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber ich meine es zu sehen, weil ich früher, glaube ich, genauso aussah, wenn ich trainiert habe.
Ich sehe ganz oft Resignation, Genervtheit und so ein bisschen Vergrämung. Aber ich sehe, also ich habe noch nie jemanden lachend rucken gesehen, also freudig lachend rucken gesehen. Und ich finde das ein total spannend, also wenn man darüber nachdenkt, ich finde das ultra, ultra spannend. Mir geht das ja auch so, wenn ich Hunde auf der Straße sehe, bei uns ist der Standardspruch, wir haben noch viel zu tun. Es ist immer so, wir nehmen uns an die Hand und sagen, wir haben noch viel zu tun. Mhm. Und wenn ich alleine bin, dann atme ich und konzentriere mich drauf, wie ich meine Füße setze. Ja. Das ist immer so mein Trick 17, zumindest wenn meine Hunde nicht dabei sind. Wenn die dabei waren, war es natürlich nochmal anders. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, weil das so ein bisschen also für mich war der Weg ins wirklich bedürfnisorientierte Training, war dann der Ausstieg aus dem Funktionieren und das Draufgucken aufs Wohlbefinden. Also nicht mehr, wie sieht die äußere Form aus, sondern wie fühlt es sich an, das zu machen und komme ich trotzdem dahin, wo ich hin will. Weil es geht ja nicht nur darum, dass wir fühlen, sondern es geht darum, dass wir uns den Hunden den Alltag schön machen. Und dass wir auch gut und uns sicher uns durch den Alltag durchbewegen. Danke, dass du das mit uns teilst. Ich finde das super, super wertvoll.
Ja, sehr gern.
Was hat sich denn, wenn du vergleichst, wie du früher mit Kundenhunden und auch mit Kunden umgegangen bist, was hat sich so für dich in dem Umgang mit, nicht mal nur mit deinem Hund, sondern in den Beziehungen zu Kunden und ihren Hunden verändert?
Ja, auch da habe ich lange drüber nachgedacht, weil es auch schon richtig, richtig lange her ist. Und mit den Menschen vielleicht fällt es mir im Gespräch noch so ein, da habe ich noch nicht so richtig den Kern gefunden. Aber wenn ich jetzt auf die Hunde komme, da ist mir natürlich was eingefallen. Vor allen Dingen, also ich habe jetzt meine Hunde und Kundenhunde so ein bisschen in einen Topf geworfen, weil sich das ja alles parallel entwickelt hat. Ich bin mit meinen Hunden nicht anders umgegangen als mit den Kundenhunden. Das mache ich auch heute nicht. Ich gehe auch heute mit den Kundenhunden genauso um wie mit meinen Hunden. Und also für mich hat sich verändert, dass Hunde für mich individuelle Persönlichkeiten sind. Und ich finde, das sagt eigentlich alles aus. Also, vorher waren es auch individuelle Hunde, aber ich habe eben ja schon mal Schubladen erwähnt und ich habe früher sehr viel in Schubladen gedacht und auch agiert. Dann hatte ich einen Golden Retriever, der war so, und dann gab es vielleicht nochmal die eine Hündin, die vielleicht nochmal ein bisschen anders war als der Rüde, aber die individuellen Unterschiede, die habe ich nicht so wahrgenommen. Ich glaube aber auch, dass meine fachliche Kompetenz damals einfach noch lange nicht ausgereicht hat, um überhaupt, wenn ich große Unterschiede wahrgenommen hätte, vielleicht habe ich es auch nicht zulassen wollen, weil ich gar nicht gewusst hätte, wie reagiere ich da drauf? Wie gehe ich damit um? Denn das war ja auch so, weißt du, ich muss ja auch überlegen, warum habe ich denn mich überhaupt auf den Weg gemacht, diese strafbasierte Trennung hinter mich zu lassen, weil es hat super funktioniert. Ich habe es nicht hinter mir gelassen, weil es nicht funktioniert hat, weil ich damit nicht die Ziele der Menschen erreicht hätte, die an mich gestellt haben, ihre Wünsche. Das haben wir super hingekriegt. Aber es blieb halt ganz viel auf der Strecke. Und ich habe eben auch gemerkt, dass ich einfach fachlich noch ganz viel dazulernen muss. Und ich hatte es ja eben schon angesprochen, dass sich dann natürlich auch meine Werte so verändert haben und ich das irgendwann gemerkt habe, es passt eben auch nicht mehr. Und das macht man eben auch einfach nicht so mit Tieren und Menschen umgehen. Aber du hast mich ja jetzt gefragt, was sich da verändert hat in meinem Blickwinkel auf Hunde und auf meine und auf die Kundenhunde. Also ich sehe sie wirklich als individuelle Persönlichkeit mit ganz, ganz, ganz vielen feinen Facetten. Und das macht es auch für mich so spannend. Und was sich auch verändert hat, dass ich immer daran denke, dass eigentlich Haustiere, aber wir reden jetzt von Hunden, also so zu 100% von uns abhängig sind und ich da oft eine ganz große Schuld empfinde und ich die Hunde ganz oft um Verzeihung bitte. Also ich bitte tatsächlich, leiste ich oft Abbitte im Stillen, wenn wir nicht da lang gehen können, wo sie lang möchten. Also es gibt ganz viele Beispiele für, ne? Aber das hat sich auch ganz stark verändert. Diese Gefühle hatte ich früher nicht.
Ich finde das super, super spannend. Ich liebe das Thema unglaublich, weil das ist so ein schöner Bogen zu meiner nächsten Frage an dich, nämlich was du glaubst, welche Kompetenzen brauchen Menschen, um diesen Weg nicht nur angehen zu können, sondern dann auch wirklich gehen zu können?
Also, du meinst ja, den Weg gehen zu können oder sich auf den Weg zu machen, bedürfnisorientiert mit dem Hund zu trainieren und zu leben.
Ganz genau.
Ja, auch dazu habe ich mir einiges aufgeschrieben. Also wichtig finde ich, eine Bereitschaft und auch eine Freude daran zu haben, zu lernen. Denn es ist wirklich, also es ist ein Lernen. Also es ist wirklich nicht nur das Lernen, den eigenen Hund besser kennenzulernen, sondern es gehört ja schon auch ein bisschen theoretisches Wissen dazu, finde ich. Also ne, so die Bereitschaft und die Motivation zu haben, sich Wissen anzueignen, finde ich, gehört also dazu. Ich finde, man braucht Ressourcen, also man braucht Zeit. Ich finde auch, gewisse finanzielle Ressourcen sind nötig, wenn man denn sich zum Beispiel Einzelcoaching leisten möchte. Impulskontrolle ist auch eine Ressource, die benötigt wird. Und ich stelle so im Training fest, dass das eine Ressource ist, die oft nicht mehr vorhanden ist. Nicht grundsätzlich nicht, sondern wenn Hundezeit ist, die oft so nach dem Tagwerk dann ist und nach dem Job und so. Dann noch zu sagen, und jetzt gucke ich nochmal auf die Bedürfnisse von meinem Hund, obwohl ich selber vielleicht gerade ganz andere habe. Das finde ich ist oft schwierig. Dann finde ich es ganz wichtig, dass man weiß, wo liegen die oder was sind die eigenen Bedürfnisse? Was habe ich denn für Bedürfnisse? Denn oft erlebe ich das bei Teams, dass das noch so ein bisschen diffus ist. Also, ne, dass Menschen sagen so, ja, also das gefällt mir aber jetzt nicht, was mein Hund macht und der bleibt so viel stehen und schnüffelt. Und wenn ich dann frage, so, was wäre denn, was möchtest du denn, was wäre denn so dein Bedürfnis, dann ist es, dann kommt es nicht so, ja, ich möchte gern schnell weitergehen, sondern da muss man erstmal so ein bisschen kramen, was fühle ich denn, was brauche ich denn? Also das Wissen, ne, so was brauche ich, damit es mir gut geht, finde ich wichtig. Mut ist eine ganz, also ist wirklich wichtig, wenn man diesen Weg beschreitet. Und du hast eben schon die Situation kurz angesprochen, wir gehen auf der Straße und wir sehen einen Umgang mit Hunden, der für uns schwierig auszuhalten ist. Wir haben unseren eigenen Hund dabei und wir gehen ganz anders damit um, mit unserem Hund. Das erfordert ganz viel Mut, wenn wir beobachtet werden, zu seinem Hund zu stehen und zu dem bedürfnisorientierten Umgang zu stehen und nicht nervös zu werden. Also ich werde immer noch nervös. Ich merke, dass meine Muskeln sich anspannen, dass ich den Atem oft anhalte. Aber den Mut zu haben, zu sagen, für mich ist das der richtige Weg, für meinen Hund ist das der richtige Weg, und Strategien zu finden, wie ich das auch leben kann, ohne dass ich mich so stark von anderen Menschen beeinflussen lasse, wenn ich mich beobachtet fühle. Meine Strategie ist übrigens, wenn der Oliver zum Beispiel, da hatte ich manchmal so Beef mit anderen unkastrierten Rüden, aber also sehr gut, wir gehen auf die andere Seite und manchmal knurrt er dann so ein bisschen. Und wenn dann der andere Hund auf der anderen Straßenseite auch knurrt und sehr laut knurrt und ich merke, ich werde da beobachtet, weil ich gehe da nicht schnell weiter oder so, das ist für den Oliver nicht die richtige Strategie, sondern meine Strategie ist immer, ich werde einfach immer netter. Ja? Und ich merke aber natürlich schon, dass das für die Menschen, die mich beobachten, sehr komisch ist. Aber mir hilft es auch. Das heißt, umso netter ich zu meinem Hund bin in so einer Situation, umso besser geht es mir dann auch wieder. Also es ist irgendwie so eine Win-Win-Situation für mich und meinen Hund. Dann, finde ich, gehört zu den Kompetenzen eine Kompromissbereitschaft. Zu sagen, okay, heute bin ich in der Lage, mehr auf die Bedürfnisse meines Hundes einzugehen. Morgen finden wir vielleicht wieder eine andere Lösung. Oder zu sagen, ich habe mir das Leben mit meinem Hund ganz anders vorgestellt. Ich bin aber kompromissbereit und wir finden vielleicht einen anderen Weg. Wir beide Kompromisse eingehen müssen. So ist das halt in einer Beziehung. Aber diese Bereitschaft überhaupt zu haben, von diesem Wunschbild oder von dieser Vorstellung ein bisschen abzuweichen und zu sagen, okay, also es läuft doch nicht so ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber wir finden eine Lösung. Ja, Flexibilität gehört auch dazu, wenn Pläne nicht so verwirklicht werden können. Anne, du bist so still, rede ich zu viel?
Nein, ich höre dir einfach gebannt zu und gucke, was da noch kommt.
Also zu dieser Frage war es das erstmal.
Okay, ich find das total wichtig. Was bei mir immer noch so ein Aspekt ist, ist das Thema Eigenverantwortung. Also wir haben uns ja bewusst für dieses Leben entschieden, egal ob wir jetzt sagen, natürlich gibt es Aspekte, die haben wir nicht so gezielt entschieden, aber wir haben als Menschen eine Wahl und wir haben das Leben gestaltet, in dem wir leben. Und wir gestalten es jeden Tag. Und für mich ist das ein ganz wichtiger Aspekt, eben genau, was du sagst, wenn die Pläne dann nicht so funktionieren, wie man sie gemacht hat, zu sagen, alles klar, ich habe mich dafür entschieden, ich kannte scheinbar nicht alle Konsequenzen, aber ich trage sie jetzt trotzdem, egal wie. Ich gucke, dass es für alle Seiten okay ist und da auch den Weg zu gehen. Und ich finde, Reflexionsfähigkeit gehört dazu, beziehungsweise der Mut auch zur Lücke. Für mich ist dieser Mut zur Lücke, Eigenverantwortung und Reflexionsfähigkeit ist so dieses, wenn wir einen neuen Weg einschlagen und uns nochmal darauf einlassen, Anfängerin zu sein und nochmal einen Weg neu zu beschreiten. Du hast ja eben selber von dir gesagt, es ging am Anfang ganz viel um Wissen aufsaugen. Und dass du das auch ganz viel brauchtest. Und dann bist du ins Tun gekommen und gleichzeitig hattest du aber das Gefühl, du fällst wie in so ein Loch. Und ich glaube, das ist ganz, ganz häufig die Herausforderung, dass wir wissen, das, was wir bisher gemacht haben, passt nicht mehr. Wir wissen aber noch nicht, wie das Neue aussehen wird. Und diese Gap auszuhalten und dann nicht zu sagen, ich brauche sofort das neue Schema F, sondern ich erkenne an, dass wenn wir wirklich hier über Individuen sprechen, über Facettenreichtum bei der einzelnen Persönlichkeit, bei dem einzelnen Individuum und auch noch in den Lebenskonstellationen, dann bedeutet das, es kann nicht mehr das Schema F geben. Und das ist was, was ich ganz, ganz häufig erlebe, dass diese Zeit der Unwissenheit, das ist ja im Prinzip unser heißgeliebter Dunning-Krüger-Effekt, wo die Leute sich erstmal dahin bewegen, dass sie das Gefühl haben, sie wissen alles, und dann kommt dieser Einbruch und dann stellen sie fest, so, ups, ich weiß doch nicht alles, ich bin eigentlich ein Anfänger. Und das auszuhalten, das finde ich, das bedarf ganz, ganz viel Reflexionsfähigkeit, auf sich gucken, auf den Hund gucken und die Fähigkeit, sich wirklich auf die guten Momente auch zu konzentrieren. Mhm. Und wiederum bei uns Trainern braucht es halt auch die Fähigkeit, die Leute in dieser Zeit vielleicht dann erstmal mit einem Schema auch an die Hand zu nehmen und zu sagen, ich gebe dir erstmal ein Schema, nur sei dir gewiss. Unterm Strich ist es komplexer, nur wir fangen jetzt erstmal irgendwo an, und damit es nicht vollkommen planlos verläuft, richten wir uns erstmal nach einem Schema, was wir dann Stück für Stück weiterentwickeln.
Ja, finde ich wichtig, was du sagst, weil so mache ich das auch. Also ich verändere mich ja auch immer so mit meinem Training, ne? Und je mehr Wissen ich habe, umso komplizierter wird es irgendwie auch, ne? Also je mehr ich weiß, umso mehr Wahlmöglichkeiten habe ich auch, aber um die Kunden damit nicht zu überlasten, weil die brauchen ja Hilfe von mir, das ist ja nicht meine Reflexionsfläche für all mein Wissen, finde ich das auch mittlerweile auch eine gute Lösung zu sagen, es gibt hier mal ein, zwei Rezepte für dich und dann sprechen wir uns in ein, zwei Wochen wieder und dann gucken wir mal, welche Zutaten passen, welche Reihenfolge wir verändern können, vielleicht passt auch gar nichts und wir nehmen etwas Neues, aber das Ganze, warum, lasse ich auch erstmal weg, also nicht ganz, ein paar Sachen gibt es natürlich schon, die ich auch vermittle, aber Rezepte sind wirklich wichtig.
Ja, und ich finde es auch wichtig, dass du da sagst, ich gucke erstmal, wie viel Wissen ich rausgebe, weil ich kenne so viele Menschen, die haben ganz, ganz, ganz viel Wissen angehäuft und dann beißt sich dieses Wissen, weil es eben auf die Facetten ankommt und weil es eben darauf ankommt, dieses Wissen Stück für Stück anzuwenden und anzupassen. Und dann kommen die wollen eigentlich, aber sie kommen so in die totale Überforderung und Handlungsunfähigkeit, weil sie gar nicht mehr wissen, wo sie anfangen sollen und gar nicht mehr wissen, welche der 27 Aspekte sie jetzt in den Vordergrund stellen müssen. Und da zu sagen, so pass auf, wichtig ist, dass du jetzt erstmal einen Schritt gehst und dass wir diesen Schritt mit Bedacht gehen und in Ruhe gehen und drauf gucken und gucken, was verändert sich. Und dann kann man sagen, oh, war ein guter Schritt oder oh, war noch nicht der richtige und wir passen es an. Mhm. Und das, was du vorhin gesagt hast mit den vielen Facetten der Persönlichkeiten, Individuen, die du da wahrnimmst, das gibt ja jemandem mit deiner Erfahrung einfach so, sagen wir mal, du siehst den Blumenstrauß der Möglichkeiten vor dir und sagst dann, alles klar, wir fangen mal mit der Tulpe an als Rezept. So, weil ich denke, aus dem und dem und dem Grund, dass die Tulpe hier passen könnte, aber vielleicht wird es hinterher doch die Narzisse. Mhm. Und vielleicht entwickelt sie sich auch nochmal anders. Also das eine ist ja nicht richtig oder falsch, sondern dieser Mut, das nicht schwarz-weiß zu sehen, sondern zu sagen, ich sehe hier einen Mensch, ich sehe einen Hund, ich sehe die Vielfalt an Möglichkeiten und jetzt gucke ich, dass ich das rausgepickt kriege, wo ich am ehesten gerade einen Hebel sehe für beide, um den zu mehr Zufriedenheit zu verwenden. Und ich glaube, das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn wir das als Trainerinnen und KollegInnen so sehen, dann ist es auf einmal auch gar nicht mehr nötig, sich abzugrenzen. Und das finde ich so schön im Gespräch zum Beispiel mit dir, dass man muss sich nicht abgrenzen, wer macht's wie, sondern jeder hat so seine Lieblingsfacetten und Aspekte, auf die er guckt. Und dadurch ergänzt es sich. Ich finde das total schön, dass du das sagst oder was du da gesagt hast. Und ich kann das nur bestätigen und quasi ergänzen. Und finde das total toll.
Ich danke dir auch dafür, weil das mir auch, also ich fühle mich dadurch natürlich auch so ein bisschen verbunden mit dir, weil es ist einfach auch, also ich hinterfrage mich halt ständig, ne, mache ich das alles richtig, hätte ich es wieder anders machen können und so. Und es ist halt auch sehr anstrengend. Und dann mit jemandem zu sprechen, der sagt, ja, ich mache das ähnlich, weil so lange bin ich noch nicht so klug, in Anführungsstrichen. Ich habe früher die Kunden oft überfragt mit meinem Wissen, weil ich dachte so, oh, was man alles machen kann und alles machen muss. Und seit ein paar Jahren fokussiere ich mich aber auf die ersten Schritte und die versuche, den Kunden zu vermitteln. Wir schaffen jetzt noch kein Abitur oder kein Hochschulstudium oder Abschluss, sondern wir machen den ersten Schritt auf dem Weg zur Schule und dann gucken wir, was sich mit diesem ersten Schritt schon alles verändert. Ne? Wenn wir dieses berühmte Bild nehmen, wir werfen einen kleinen Stein ins Wasser und ne, da gibt es viele Kreise. Und wir gucken einfach, welche Kreise bilden sich. Und die lasse ich mir beschreiben und dann gucken wir, ob der Stein groß genug war und ob es die richtige Stelle war, in die wir den hineingeworfen haben.
Und der richtige Stein, genau. Und dann kann man optimieren.
Genau.
Dann kann man ein bisschen optimieren. Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der auch vielleicht klar macht, warum es das für die Menschen den Zugang zu unserer Art des Trainings natürlich manchmal auch schwierig macht, weil es so komplex ist und weil viele Menschen Angst davor haben, Fehler zu machen. Und in diesen Schwarz-Weiß-Bildern, in denen ja häufig gerne im Bereich der Hunde, ich sag mal, gelehrt und unterrichtet wird, mit denen man niemals Bedürfnissen gerecht werden kann. In diesen Schwarz-Weiß-Bildern gibt es ja nur, das gibt es richtig und das falsch. Und natürlich gibt es auch bei uns ein falsch. Also ich zum Beispiel halte ich es für falsch, über Strafe zu arbeiten. Das heißt aber nicht, dass ich jemanden verurteile, der es macht. Und dass ich ein gewisses Verständnis dafür entwickelt habe, dass wenn Menschen das tun, dass ich verstehe, dass sie das aus Überforderung, aus Hilflosigkeit, aus Perspektivlosigkeit, aus all diesen Aspekten heraus machen. Das heißt aber nicht, dass ich es anleiten würde. Und ich glaube, dass das für die Leute häufig den Zugang zu uns ganz komplex macht, dass es bei uns eben nicht so diese ganz klaren Rezepte gibt, dass wir sagen A, B, C. Und dass wenn wir sie dann noch mit dem Wissen am Anfang überhäufen, dann bringen wir sie häufig eher in die Schockstarre oder an einen Weg, der für sie leichter erscheint. Und ich fand es bei mir total spannend, auch zu hinterfragen, warum ist es mir so wichtig, dass die Leute sehen, dieses korrekte Wissen haben? Warum ist es mir nicht erstmal wichtig, dass sie gute Resultate haben? So, warum dieses Wissen? Und ich habe mich erwischt dabei, das ist schon viele, viele Jahre her, aber sagen wir mal so, vor 7, 8 Jahren habe ich mich dabei erwischt, wenn ich was geschrieben habe, einen Artikel oder mich zu Wort gemeldet habe oder sonst was, habe ich mich immer wieder dabei erwischt, dass ich eigentlich so formuliere, dass Kollegen mir nicht an den Karren pinkeln können.
Ja, ja.
Und dass das eigentlich die Angst davor war, dass jemand anders sagt, hey, das, was du machst, ist falsch oder nicht gut genug. Oder Mann, das so einfach ist es doch nicht. Und damit habe ich vielen Menschen auch erstmal den Zugang verwehrt.
Ich nicke die ganze Zeit mit dem Kopf, was ihr alle, die hier zuhört, ja nicht sehen könnt. Aber ja, ich kenne diese Gefühle total gut und manchmal erwische ich mich noch dabei, wenn ich so im Kundengespräch bin und ich so Ideen bespreche. Ich denke, oh Gott, hoffentlich hört mir gerade keiner von meinen Trainerkolleginnen zu, weil es manchmal einfach auch so einfach ist.
Ja.
Also einfach zu sagen, ja, der Hund spannt seine Muskeln an und er wird wahrscheinlich gleich nach vorne gehen oder ist auf jeden Fall skeptisch und das Gehirn überlegt noch, welche Schublade mache ich auf. Und ich dann einfach in Anführungsstrichen nur sage, versuch doch mal einfach mit deinem Hund zu sprechen. Also meistens gebe ich sogar Sätze vor. Das hört sich so einfach an und es ist gar nicht einfach, weil die Menschen dann auch angespannt sind. Aber ich versuche in dem Augenblick halt nicht mit Lerntheorie zu kommen, sondern wirklich erstmal zu sagen, okay, supporte deinen Hund, mach es so, wie du es vielleicht auch mit deinem Kind machen würdest, wenn es versucht, die Welt einzuordnen.
Ja.
Alles andere, Entschuldigung, ja, du wolltest was sagen.
Nee, red ruhig weiter.
Ja.
Ich habe nur bestätigt, unterstrichen.
Hm. Ja, also einfach muss nicht immer falsch sein und man kann darauf wunderbar aufbauen, wenn Kunden Vertrauen gewinnen, Vertrauen in uns als Trainerin und Vertrauen in sich selber, weil sie auf einmal merken, wie machtvoll kleine Dinge sind.
Und dass sie selbst wirksam sein können, dass das, was sie tun, wirksam sein kann.
Ja.
Ja, finde ich total schön. Ach, Anja, I love it. wir haben schon ganz viele erwähnt. Meine nächste Frage, wir haben ja schon ganz, ganz viele erwähnt, die dir so begegnen. Aber gibt es so 1, 2 Hindernisse, wo du sagst, die begegnen mir ganz oft, wenn ich mit den Menschen den Weg zum bedürfnisorientierten Training einschlage?
Ja, auch dazu habe ich mir Gedanken gemacht und was aufgeschrieben. Also was mir sehr oft begegnet und was auch tatsächlich eine Hürde ist, ist eben dieses tradierte Wissen und auch tradierte Werte im Umgang mit dem Hund. Ne? Also ich meine, wir sind Nerds sozusagen. Wir saugen alles Wichtige und Neue auf. bei Menschen, die einen Hund haben, die haben einfach einen Hund. Die haben sich nicht, und das meine ich in keinster Weise wertend, sondern da besteht der Wunsch, ich möchte gerne einen Hund in meinem Leben haben, warum auch immer. Und oft ist es ja so, dass man im Elternhaus schon einen Hund hatte und das so übernommen hat, zum Beispiel, der Hund darf nicht aufs Sofa, das ist egal, wenn der weint, wenn er alleine bleibt und all diese Sachen, wo man so über die Bedürfnisse der Hunde früher auch einfach so drüber gebügelt ist oder hat. Und das übernimmt man. Und dann ist es schwer, weil Menschen, erwachsene Menschen haben Denkgewohnheiten, haben Gefühlsgewohnheiten. Und was wir machen, wir sind ja keine Hundetrainer, wir sind ja Erwachsenenbilder. Also wir unterrichten erwachsene Menschen. Und das ist oft schwierig, Menschen so anzuleiten, dass sie auch nicht in den Widerstand gehen, wenn man sagt, alles, was du bisher geglaubt hast, ist falsch. So. Und das sind Hindernisse. Und ich fühle mich auch ganz oft da nicht richtig ausgebildet. Also ich habe Diplom, also ich habe keinen Abschluss gemacht, aber ich habe Diplompädagogik studiert mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung, was mir heute immer noch hilft, aber trotzdem bin ich oft hilflos. Und na, meine Strategie ist, das dann auch zuzugeben. Meistens bricht das dann so ein bisschen das Eis, weil ich kann mich dann, na. Okay, also das ist eigentlich das größte Hindernis für mich. Warte mal, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ach nee, das war es eigentlich schon, weil den Rest haben wir schon besprochen. Ja.
Ja. Ja, und Umlernen ist schwieriger als Neulernen. Und je mehr die Menschen glauben, also an überliefertem Wissen oder an erlebtem Wissen mitzubringen, desto schwieriger ist das. Deswegen muss ich manchmal so schmunzeln, wenn Leute mir sagen, wir sind absolute Hundeanfänger und wir wissen nicht, ob wir richtig sind, wo ich mir denke, ach, das wird schön, das wird leicht, so. Und umgekehrt erlebe ich so viele tolle Sachen, wo Menschen wirklich gut umlernen. Und auch Hunde ja können ja super umlernen bis zum letzten Atemzug. Ganz, ganz wichtig. Und es ist aber einfach nochmal was anderes, wenn da schon ganz viel Überliefertes ist und wie du eben sagst, wenn das schon so festgeschrieben ist und dann auf einmal eine ganz neue Perspektive mit reinkommt. Was wäre etwas, wenn du jedem Menschen, der sich auf diese Reise begibt oder auf dieser Reise befindet schon und der gerade strauchelt, zum bedürfnisorientierten Leben mit Hunden, das heißt für sich selbst und für den Hund oder die anvertrauten Lebewesen. Was würdest du gerne jedem mit auf den Weg geben? Gibt es da sowas?
Da gibt es so viel. Also, das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber für mich ist das wirklich wichtig, dass da wirklich der Weg das Ziel ist. Weil man auf jedem kleinen Schritt, den man geht, bekommt man so viel zurück vom Hund. Also, ich finde so dieses Vertrauen und die Hingabe, das sind aber so pathetische Wörter, aber mir fällt einfach auch nichts anderes ein. Also Hunde sind so unglaublich. Das heißt, die sind immer noch kooperativ, obwohl Menschen sich manchmal wirklich verhalten wie die letzten, ich weiß gar nicht, was für ein Wort ich benutzen soll. Sie fragen immer noch, können wir was zusammen machen? Sie sind immer noch anschmiegsam. Sie sind immer noch bereit, ja, uns als Sozialpartner anzusehen. Naja, meistens bleibt ihr noch nichts anderes übrig, weil sie vielleicht keinen anderen haben, aber sie könnten sich trotzdem auch innerlich verabschieden. Aber diese Bereitschaft, sich immer wieder auf uns einzulassen und das mal zu erleben und diese Liebe und dieses Vertrauen und Hingabe an den eigenen Hund mal selbst zu spüren, ich finde, das kann einen durch so ein ganzes Training tragen.
Total schön.
Och, ja. Ja, ich glaube, das würde ich den Menschen gerne mitgeben. Ich kann dann doch, sonst muss man, glaube ich, einfach den ersten Schritt machen und gucken, was macht das mit mir. Es kann ja auch durchaus sein, dass das Erinnerungen weckt, Emotionen hervorruft, also Bedürfnisse wahrzunehmen, wo man als Mensch vor zurückschreckt und sagt, ich kann das gar nicht. Ich brauche meine Mauern, die Mauern um mich rum und die Mauern um meinen Hund. Es gibt gar nicht so ein gemeinsames Mithund, sondern nur, da ist der Hund und hier bin ich. Und wir versuchen einfach irgendwie so stressfrei wie möglich durchs Leben zu kommen. Aber da gibt es eben noch viel mehr. Aber die Frage ist eben, und das sollte man sich auch ehrlich fragen, kann ich das emotional leisten, weil sich auf ein Lebewesen so einzulassen, sich so tief verbunden zu fühlen, Die Kehrseite der Medaille ist Verlustängste zum Beispiel. Gibt es noch eine Angst? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber es ist eben alles nicht so ganz so einfach, ne? Also, aber wenn man das einmal gespürt hat, so geht es zum Beispiel mir, als ich mich auf den Weg gemacht habe und gemerkt habe, zu was für Emotionen, also was Hunde mir geben oder nicht, was sie mir geben, sondern was Hunde wirklich, was sie sind, fühlende und emotionale Lebewesen und die sich so sehr mit den Menschen verbinden können, tja, das finde ich ist alles wert. Und dann kommt, was ich natürlich auch noch wichtig finde, sie sind halt unsere Schutzbefohlenen und das wäre vielleicht auch noch etwas, worüber man auch nachdenken könnte als Hundehalter, zu sagen, sehe ich sie als meine Schutzbefohlenen oder sehe ich sie als jemand, dem ich so ein bisschen meinen Willen und meine Werte aufzwingen kann. Und das sind auch so vielleicht nochmal die Gedanken, die man sich vielleicht auch nochmal machen sollte, wenn man es auch so überlegt, so welchen Umgang möchte ich mit meinem Hund haben. Fertig.
Wunderbar, liebe Anja. Ja, du sprichst mir an ganz, ganz vielen Punkten aus der Seele, weil für mich ist es ja ganz wichtig, egal ob ich jetzt mit Menschen arbeite, wo die Hunde viele Ängste haben oder wo es um Aggressionsproblematiken geht oder sonst was. Mir geht es ja ganz häufig darum, dass wir erstmal wieder Glücksmomente sammeln, weil ich das so wichtig finde, dass wir eben nicht nur sagen, der Weg ist das Ziel, sondern dass wir uns einmal Gedanken machen, wo wollen wir eigentlich hin? Vielleicht wissen wir noch gar nicht, wie weit wir den Weg miteinander gehen können und wollen oder wo wir da auf Hürden treffen. Aber Fakt ist, wir wollen während des Loslaufens und während des Wegs auf jeden Fall schon miteinander Freude, Verbundenheit, schöne Momente sammeln und nicht, wir arbeiten jetzt auf ein Ziel total perfektionistisch hin und solange das nicht klappt, sind wir nicht zufrieden und glauben irgendwie dran, dass am Ende ein Schalter kippt und dann ist alles super, weil das ist es ja nicht, das ist ein Weg und auf dem Weg empfinden wir was und auf dem Weg empfindet der Hund was und wir können auf dem Weg ja auch immer wieder Feintuning und Abzweigungen und sonst was vornehmen. Mhm. Also es ist ja nicht dadurch, dass man losläuft, so, dass man sofort von einem emotional oder auch so überrannt wird, sondern es ist ja so ein bisschen auch die Verantwortung des Menschen, sich zu überlegen, was kann ich heute oder brauche ich heute erstmal einen Tag innehalten und einfach nur mit dem Hund auf der Wiese sitzen und in den Himmel gucken und morgen gehe ich wieder einen anderen Schritt.
Weißt du, was mir jetzt gerade auch nochmal eingefallen ist bei deinen Ausführungen, dass es beim bedürfnisorientierten Training ja auch gar nicht in erster Linie um eine Verhaltensveränderung geht, sondern eher auch darum, eine Verbesserung der Lebensumstände für Mensch und Hund zu erreichen, dass das auch im Fokus steht, weil dann kommt die Verhaltensveränderung ja von ganz alleine. Ne? Und das, glaube ich, ist ja auch nochmal so ein Knackpunkt, denn wenn sich Menschen an uns wenden, haben sie ja den Wunsch, das Verhalten zu verändern. So, und ja, das so in Einklang zu bringen miteinander und wir müssen einfach so gut sein, dass die Menschen nach der ersten Trainingsstunde merken, wow, damit ging es mir und meinem Hund jetzt richtig gut, davon will ich mehr.
Finde ich super. Es fühlt sich nämlich manchmal erst nach einem Umweg an und ich mache an der Stelle mal ganz gerne den Vergleich mit der Diätenwelt. Was wir machen, hat keinen Jojo-Effekt, sondern wenn du den Nachhalt, also meiner Meinung nach, wenn wir könnten mal eben schnell am Verhalten arbeiten, aber dann haben wir die Ursachen nicht geändert. Oder wir arbeiten an den Ursachen. Das mag sich erstmal anfühlen wie ein Umweg, wenn jemand, ich sag mal, wegen Leinenaggression zu uns kommt und wir fragen nach dem Jagdverhalten. Das mag sich erstmal nach einem Umweg anfühlen. Aber häufig ist genau das dann eben der Schlüssel, dass wir gucken, welche Symptome sehen wir denn und was nach unserer Erfahrung sind die Defizite an Bedürfnisbefriedigung, an Wohlbefinden, an solchen Dingen darunter, wo wir erstmal ansetzen, um diese zu füllen. Und dann können wir ganz, ganz anders damit umgehen und dann erledigt sich auch ganz viel schon.
Ja, das stimmt. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es für Menschen wirklich befremdlich ist, die sagen, mein Hund zieht so stark an der Leine und wir da so ein bisschen abklopfen, in welchen Situationen zieht er an der Leine und so, das hatten wir schon so ein bisschen angesprochen. Und wir dann eben sagen, ja, es könnte eben auch einfach sein, dass er frustriert ist, weil man eben Jagdgebiet mit dem Hund geht und er eigentlich lieber jagen möchte. zum Beispiel.
Ja? Zum Beispiel.
Denn das wirft ja auch wieder viele Fragen auf. Das heißt, die Menschen kommen ja zu uns, weil sie Hilfe suchen, weil sie dann ja auch lernen möchten. Und wenn wir dann so etwas, ich sag mal in Anführungsstrichen, raushauen, dann kann das natürlich auch für Hundehalterinnen sehr frustrierend sein, weil ja, aber irgendwo, ne, so dann irgendwo muss ich doch spazieren gehen und oh Gott, was soll ich denn jetzt machen? Weißt du so, und es kann unter Umständen sehr viel lostreten an Veränderungen. Und zwar an Veränderungen, denen man sich vielleicht erstmal gar nicht gewachsen fühlt.
Ja. Genau. Ich finde, das können wir so stehen lassen. Ich fand, das war ein super, super, super Schlusswort. Liebe Anja, ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Wir werden dich hier drunter auf jeden Fall verlinken. Ich glaube, du würdest dich sehr freuen, wenn die Leute in Bergheim und Umgebung, die diesen Weg einschlagen wollen, sich bei dir melden.
Jawohl.
Und natürlich auch deine Podcasts. Und ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir für deine unfassbar tolle Offenheit und freue mich auf alles, was man von dir noch hört und sieht.
Liebe Anne, ich danke dir, dass du mir zugehört hast und dass wir uns so schön unterhalten haben. Lieben Dank.
Für euch da draußen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr feiert Anja für ihre Offenheit und tut es gerne in den Kommentaren über die Bewertungen und Co. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn wir hier so vor uns hinsprechen. Jetzt waren wir heute ja zu zweit, aber ganz häufig spricht man hier irgendwie in diese Röhre und man weiß überhaupt nicht, wie es draußen aufgenommen wird. Deswegen herzlichen Dank im Voraus für eure Feedbacks. Bis dahin.